Die belgische Schriftstellerin, Drehbuchautorin, Journalistin und Librettistin Chaya Schouters experimentiert mit unterschiedlichen Textformen und Stilen. Sie schreibt Romane, Kinderbücher, Drehbücher, Reiseberichte, Theaterstücke, Opern, aber auch Kolumnen und Essays für verschiedene Zeitungen und auch Literaturzeitschriften. Und an der Uni Bern unterrichtet sie eben aktuell noch dieses Semester ein Seminar zum Thema Form und Engagement in Literatur und Oper im 20. und 21. Jahrhundert. Ihr Werk bewegt sich oder ihre Werke bewegen sich zwischen formalem Experiment und sozialem Engagement. Und ihre Bühnenwerke wurden in Benelux-Ländern, aber auch an anderen Spielorten in Europa, zum Beispiel der Staatsoper Unter den Linden oder der Folkoper in Stockholm, schon aufgeführt. Chaya Schouters interessiert sich unter anderem auch für den Dialog mit dem geltenden Kanon in Literatur, Theater oder Kunst generell. Und hier immer auch zum Beispiel die Frage, warum so wenig weibliche Autorin, oder nein, weibliche Autorin, das ist ein Pleonasmus, aber Frauen sozusagen auch auf den Listen von Schullektüren vertreten sind oder selten empfohlen werden. Und als Teil des Schriftstellerinnenkollektivs Fixit setzt sich auch für mehr Vielfalt in der Literaturwelt ein. Leider sind noch nicht viele ihrer Bücher auf Deutsch erschienen, aber manche von ihnen werden vielleicht den 2024 auf Deutsch erschienenen Roman Trophäe gelesen haben von ihr. Der preisgekrönte Roman wurde 2024 an der Leipziger Buchmesse vorgestellt und auch von den Medien sehr positiv aufgenommen. Und auch mich persönlich hat das Buch sehr beeindruckt und ich konnte es gar nicht mehr aus der Hand legen und kann es Ihnen nur wärmstens empfehlen. Und wer auch andere Werke von Chaya lesen möchte, kann sich vielleicht auch an ihr ein Vorbild nehmen und schnell Niederländisch lernen. Sie hat nämlich, nachdem ihr Buch ins Deutsche übersetzt wurde, in sehr kurzer Zeit aus meiner Sicht perfekt Deutsch gelernt. Und das kann uns als Vorbild dienen. Heute diskutieren eben, wie gesagt, auf Deutsch und Englisch ein bisschen gemischt und sprechen mit Chaya Schouters über kulturelle und politische Aspekte von neuen Männlichkeitskriterien, wie das zum Beispiel mit Extremismus oder zusammenhängen kann, über antifeministische Bewegungen und aber auch die Rolle, die Repräsentation und Macht von Frauen in Gesellschaft, Kunst und Politik. Herzlich willkommen, Chaya. Und ich freue mich auch sehr, dass wir als Gesprächspartnerin Katja Rothermel gewinnen konnten und begrüße Sie ebenfalls sehr herzlich. Katja Rothermel ist Politikwissenschaftlerin und arbeitet seit 2023 am Institut für Politikwissenschaft der Universität Bern. Sie arbeitet dort als Postdoc im Horizon Europe Project Untwist Policy Recommendations to Regain Losers of Feminism as Mainstream Voters. Und sie hat auch in den letzten Jahren verschiedene andere kollaborative Projekte entwickelt und durchgeführt, in denen sie sich verschiedene Aspekte von Online-Radikalisierung in antifeministischen Netzwerken, aber auch in rassistischen Netzwerken beleuchtet hat. Und seit 2019 ist sie zudem auch Research Fellow am US-amerikanischen Institute for Research on Male Supremacism. Also super passend für den Austausch heute Abend. Nun aber übergebe ich gerne das Wort an euch beide und wünsche allen einen schönen Abend.
Vielen Dank.
Demokratisch.
Ja, vielen Dank, Stefanie. Vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, heute hier mit Chaya zu sprechen. Ich freue mich schon sehr. Wir haben im Vorgang schon viele Themen angesprochen. Ich bin gespannt, wie viele davon, ich glaube, du hattest geschrieben, wir haben eigentlich Stoff für 3 Wochen, wir dann heute tatsächlich auch bearbeiten können. Und wir hatten besprochen, dass wir jetzt erstmal einsteigen mit so einem Thema, was irgendwie viele von unseren Fragen oder Diskussionsthemen, die wir angerissen haben, bündelt oder so ein bisschen zusammenbringt und was eben auch im öffentlichen Diskurs in letzter Zeit viel besprochen wurde, und zwar der sogenannte Attitudinal Gender Gap. Vielleicht haben einige von Ihnen das auch schon gehört. Da gab es letztes Jahr im Economist einen Artikel, in dem es eben darum ging, dass es immer stärkere Youth Gender Gap, also eine Unterscheidung in den Einstellungen zu Geschlechtergerechtigkeit, aber auch in der generellen politischen Einstellung zwischen jungen Männern und Frauen gibt, also dass junge Männer quasi dazu tendieren, immer konservativer zu werden, während junge Frauen dazu tendieren, progressiver zu werden in den Einstellungen und eben auch im Wahlverhalten. Und diese Studie, die da durchgeführt wurde, hat so einigermaßen große Wellen geschlagen und geht eben auf verschiedene Teilaspekte auch ein, die auch in anderen wissenschaftlichen Studien vorher schon mal aufgeführt wurden, unter anderem zum Beispiel die Einstellung zu Geschlechtergerechtigkeitspolitiken, wo eben gerade zum Beispiel in einer Umfrage in der Schweiz, die 2023 durchgeführt wurde, ungefähr 70% der Frauen gesagt haben, es wird eigentlich noch nicht genug Gleichstellungspolitik betrieben in der Schweiz, und 70% der Männer gleichzeitig gesagt haben, es ist uns eigentlich schon zu viel. Und wir fanden das einen sehr spannenden Divide, doch dann irgendwie darüber auch weiter nachzudenken und gleichzeitig damit korrelierend auch so Fragen danach, wer wird eigentlich heutzutage noch diskriminiert, damit zusammenhängt dann auch, dass viele Männer dazu tendiert haben, in der gleichen Studie zu sagen, ja, Männer werden eigentlich heute doch schon mehr diskriminiert als Frauen und andersrum junge Frauen oder generell die befragten teilnehmenden Frauen gesagt haben, nee, es ist immer noch viel zu tun und Frauen sind weiterhin die Hauptleidtragenden in Diskriminierungsstrukturen in der Schweiz. Und genau diesen Divide zu betrachten und halt zu überlegen, woher kommt das eigentlich, dass da so eine immer zunehmendere Lücke vielleicht entsteht oder ist das tatsächlich so? Inwiefern ist das so? Woher kommt es? Wo stehen wir eigentlich heute und wie nehmen wir beide das auch in unseren verschiedenen Teilbereichen der Wissenschaft, in der Kunst, im Kulturbetrieb, aber auch in der Politik wahr? Und wie spielt das wiederum dann auch zurück in den aktuellen politischen Diskurs? Das waren so die großen Fragen, die wir uns jetzt erstmal gestellt haben.
Also jetzt Zelt aufbauen, das wird 3 Wochen dauern, genau, bevor wir das geklärt haben.
Jetzt wissen Sie alle Bescheid. Genau, und wir hatten dann überlegt, dass wir vielleicht einfach damit anfangen können, wie wir das in den letzten Jahren oder in unseren Bereichen irgendwie wahrgenommen haben. Und Stefanie hatte ja gerade auch schon davon gesprochen, dass du auch in diesem feministischen Kollektiv Fixdit aktiv bist und du hattest mir auch vorhin erzählt, dass ihr dieses Manifest eben entwickelt habt mit verschiedenen Essays. Und ich fand es super spannend, davon zu hören, würde gerne noch mehr dazu hören, wie welche Erfahrungen ihr darin schon gebündelt habt und dann aber auch, wenn ihr das Manifest vorstellt, wie das wahrgenommen wird wiederum von den Zuhörenden. Also das wäre so meine, vielleicht können wir damit einfach einsteigen.
Ja. Ja, das ist so das Erste, worüber man sich schon Fragen stellen könnte, wieso müssen 11 Schriftstellerinnen in 2025 immerhin noch ein Manifest schreiben über Feminismus und Genderdiskriminierung in die Literatur? Sind wir nicht seit längst an diese Fragen vorbei? Und da fängt es schon an, weil man hat das Gefühl, dass das eigentlich unnötig ist oder sehr aktivistisch-feministisch, ist es aber nicht, wenn man die Fakten mal anschaut. Und dann fängt es schon damit an, also ich hoffe immer, dass es zum Beispiel hier in der Schweiz besser ist als bei uns, aber in Belgien kann man locker 18 Jahre alt werden, einfach an der Schule seine ganze Literatur studieren und nie ein Buch lesen, das von einer Frau geschrieben ist oder nie ein Buch lesen mit einer weiblichen Hauptfigur. Das ist eigentlich, wenn man anfängt darüber nachzudenken, ist das zuerst sehr komisch, zweitens etwas Unlogisches, was wir besser machen können, aber drittens hat es auch sehr große soziale Konsequenzen, weil das heißt eigentlich, dass man als Mädchen oder als Frau lernt, sich in die Gedanken von männlichen Figuren hineinzuversetzen und also den Welt aus beide Perspektiven anzuschauen, weil man hat sein eigenes weibliches Perspektiv und beachtet den Welt auf der Art und man lernt durch all diese männlichen Hauptfiguren die Sachen auch mal von die andere Seite anzuschauen. Jungs lernen das halt nicht. Die schauen den Welt durch ihren eigenen männlichen Blick an und kriegen das immer noch wieder verstärkt durch all diese Romane mit männlicher Hauptfigur oder von männlichen Schriftstellern. Das heißt, die Armen stolpern eigentlich den Hälfte ihres Lebens halb blind durch den Welt. Das ist ein Riesenproblem. Das ist einer von den Gründen, glaube ich, warum Paaren sich so oft trennen, weil die einander einfach nicht verstehen. Denke ich auch immer mit dieser politischen Spalte, weil die läuft sehr oft sicher bei 20er wirklich knallt durchs Bett. Also wenn die Frauen immer linker stemmen und die Jungs immer rechter werden, wie müssen die überhaupt noch zusammenleben? Das ist ein Riesenproblem, weil das heißt, dass man über alle großen Themen im Leben anders denkt. Also wir haben eigentlich diese Fakten angeschaut und zum Beispiel auch mal, weil man denkt immer, ja, das ist so ein weibliches Bauchgefühl, dass Frauen in der Literatur immer noch hintergestellt sind. Ich wünschte, dass es wahr war. Wenn das nur ein weibliches Bauchgefühl war, dann war es sehr schnell geklärt. Ist es aber nicht, wenn man die Fakten anschaut, ist es wirklich so, dass man sieht, dass Autorinnen immer noch niedriger Stipendien bekommen zu schreiben, weniger und anders rezensiert werden, weniger Preise gewinnen, weniger kanonisiert werden, weniger übersetzt werden. Und dass all diese Sachen eigentlich einander auch immer wieder verstärken, weil weniger Preise heißt weniger Presse, weniger Presse heißt weniger Bekanntheit heißt, Jurys kennen eine Schriftstellerin gar nicht, heißt wieder weniger Preise. Also das sind so Kreise, die sehr schwer zu durchbrechen seien. Und dann kommt immer wieder die Frage, ja, aber es geht bei Literatur doch gar nicht um Geschlecht, es geht um Qualität. Und es ist doch einfach das Beste, das gelesen wird und das gewinnt dann. Nochmals, schön wär's, wenn es so war. Die Frage ist halt, mit welchem Maßband entscheidet man, was Qualität ist? Weil man jahrhundertelang immer wieder diesen männlichen Art von Schreiben, diesen männlichen Kanon eigentlich als einen Maßstab benutzt, anzudeuten, was große Literatur oder gute Literatur ist, was wichtige Themen sind, dann sieht man, dass diese Mechanik sich selber immer wiederholt. Und ich habe es auch nicht erfunden. Wir können ruhig 100 Jahre zurück in der Zeit zu Virginia Woolf und A Room of One's Own. Und da schreibt sie da schon, dass die männlichen Themen immer als gesellschaftlich wichtiger gelten. Also was ist wichtig? Zum Beispiel Krieg ist wichtig. Einen großen Kriegsroman, das ist wertvolle Literatur. Wenn eine Frau schreibt über Themen, die vielleicht eher spezifisch weiblich sind, dann heißt das, ja, aber das ist doch eigentlich keine große Literatur, weil sowas Schreiben über Haushalte und Kinder doch nicht den gleichen Wert hat. Bis zum Moment, und dann wird es interessant, dass es einen männlichen Autor gibt, der ein Buch über diese Sachen schreibt, und dann heißt das ein außergewöhnliches Buch über die kleinen Sachen des Lebens. Also man beurteilt die Sachen ganz anders. Und das sieht man, wenn man die Preise mal anschaut. Man sieht zum Beispiel auch immer noch, dass Bücher mit männlichen Hauptfiguren höhere Chancen haben, Preise zu gewinnen. Einfach, weil man die Themen wichtiger findet. Und all diese Unterschiede nimmt man natürlich nicht mit, wenn man sagt, es ist doch einfach eine Sache von Qualität. Also was wir eigentlich mit dieses Manifest versucht haben, ist all diese Mechanismen darzustellen, sodass man sich realisiert, es ist natürlich keine ganz große böse Zusammenschwörung von Männern, die denken, ja, wir wollen bewusst die Frauen keine Chance geben. Das ist es nicht. Wäre auch wieder einfacher zu lösen, weil dann konnte man darüber reden. Es ist halt irgendwo so ein Blindspot. Man hat es einfach, man sieht nicht, wie stark diese Mechanismen das Ganze beeinflussen. Letztes Beispiel in Kritiken zum Beispiel, wenn es um Autorinnen geht, dann fängt es meistens, hoffentlich ist es auch hier besser. Also in Deutschland ist es tatsächlich besser. Ich finde, die deutsche Presse geht besser damit um als bei uns in den Niederlanden. Aber fängt es schon an mit einer physischen Beschreibung von der Autorin. Also das Erste, was reinkommt, ist nicht das Buch, es ist dieses weibliche Körper. Wie sieht sie aus? Was hat sie an? Wie alt ist sie? Ist sie hübsch oder nicht? Ah, und noch dazu, sie hat auch ein neues Buch. Toll. Aber eigentlich nicht der Grund der Sache. Also, und dann fängt man an, über dieses Buch zu reden, und dann kommt die nächste Frage, inwiefern ist das autobiografisch? Weil dann können wir wieder über die Frau reden und nicht über das Buch. Schaut man Kritiken an von Büchern von männlichen Schriftstellern, dann sieht man, zuerst geht es um das ganze Oeuvre, weil Männer, die haben immer ein Oeuvre von Büchern, Frauen nie, die haben manchmal ein Buch und dann zwei Jahre nichts und noch ein Buch, aber das hängt gar nicht zusammen anscheinend. Zweitens geht es dann um Stil, es geht um Architektur, es geht um Themen, es geht um Aufbau, aber es geht um diese ganz technischen Sachen. Bei Frauen nie. Es geht immer wieder um, was ist das Thema und können wir das aufs Gesellschaftliche beziehen? Also die ganze Literatur irgendwo, das wirkliche Handwerk bleibt im Hintergrund. Also schon da fängt's an. Und das ist nur die Literatur. Das ist eigentlich nur ein kleines Problem ins Gesellschaftliche. Aber ich glaube, dass diese Probleme eigentlich für alles gelten.
Ja, diese Dynamiken, dass die Wahrnehmung dessen, was getan wird, aber auch des Körpers an sich irgendwie unterschiedlich ist. Und dass das wiederum einen Einfluss darauf hat, auch das finde ich auch immer spannend, wie wir uns dem gegenüber verhalten. Also so dieses, man könnte ja sagen, okay, manche Genres werden irgendwie höher gewertschätzt oder manche Arten von Literatur werden höher gewertschätzt, dann musst du eben da mehr reingehen. Und da sieht man aber eben, dass der Status, der damit verbunden wird, dann auch wieder sich dem anpasst. Und gleichzeitig ist, wenn der Betrieb an sich, also der Literaturbetrieb, so wie ihr das jetzt irgendwie darstellt, aber auch, das erkenne ich eben auch aus der Wissenschaft, ne, dass wenn so ein männliches Grundverständnis davon da ist, wie sollte man sich verhalten, also was ist eigentlich das, was mit Kompetenz assoziiert wird, was mit einem hohen Status dann eben in Verbindung gebracht wird, eben die, wie du meintest, ne, die Themen, ist es dann Krieg oder eben Haushalt, ne, sozusagen, dass wenn sich dann aber nicht männliche Personen diesen Themen widmen, dass man dann noch an ganz andere Grenzen stößt, ne, oder sich der nicht nur den Themen widmen, sondern sich auch so verhalten, wie das eben erwartet wird. Also wir haben ja an der Soziologie den Double Bind, dass wenn ich als Frau mich irgendwie männlich verhalte, da gab es mal so eine Phase im Feminismus, der Lean-In-Feminismus, dass wenn wir uns einfach alle irgendwie diesen Standards anpassen und uns so verhalten, dann können wir auch weiter nach oben kommen. Viele kennen wahrscheinlich das Buch von Sheryl Sandberg, wie man am besten eben Karriere machen kann in der Tech-Industrie. Dass das eben nicht so einfach ist, ist mittlerweile auch schon klar geworden, dass ich dann eben trotzdem auch damit konfrontiert bin, dass ich dann auf der anderen Seite vielleicht als männlich gelesene Rollen erfüllen kann, aber gleichzeitig werde ich ja trotzdem als Frau gelesen mit meinem Körper und werde dann da wieder abgewertet, weil ich diese Frauenerwartungen wieder nicht erfüllen kann. Und das geht ja dann nicht nur auf den Arbeitskontext, sondern auch auf den Kontext, was wird eigentlich von mir auch zu Hause gleichzeitig noch erwartet, und da kommen ja dann noch ganz andere Themen rein mit, ich soll dann nach dem Performen in dem einen Bereich auch zu Hause noch performen, und diese Standards werden ja dann auch nicht angelegt. Okay, jetzt habe ich so einen ganz großen
unterschiedliche Sachen möglich. Nee, ja. Aber zum Beispiel, das hat auch damit zu tun, dass eine Art von Verhalten, wenn man als Mann und als Frau genau das Gleiche macht, anders gelesen wird.
Genau.
Wenn ein männlicher Schriftsteller sich irgendwo über etwas äußert und er macht das mit ganz starken Aussagen, dann heißt das, ja, er weiß genau gut, worüber er redet, und das ist sehr assertiv, oder das war doch ziemlich cool, dass er das so klar gesagt hat. Bei einer Frau ist die entweder arrogant oder eine Zicke. Ja. Also so einfach ist es halt. Das kann man nicht auf der gleichen Art machen. Das wird nicht akzeptiert. Mit Genre ist genauso, darüber wollte ich auch noch kurz was sagen, da springe ich wieder zurück nach Virginia Woolf, weil ich es interessant finde, wenn man das so über 100 Jahre anschaut, wie die Sachen sich verändern. Am Anfang war es so, Lyrik hat einen viel höheren Status als Romanschreiberei. Romane, das waren so, naja, Lyrik war das Ernsthafte. Also haben eigentlich, Frauen konnten ruhig Romane schreiben, solange sie den Lyrik nicht angefasst haben, war es gar kein Problem. Dann ist ein Punkt gekommen, wo plötzlich der Roman ökonomisch interessanter wird. Also da war mehr Geld drin, da waren mehr Chancen drin, wird mehr gelesen. Plötzlich sieht man, dass viel mehr Männer anfangen, Romane zu schreiben. Lyrik verliert eigentlich an Status, wird ein weibliches Genre, genauso wie Kinder- und Jugendlichenliteratur, das hat nie einen Status literär. Männer fangen an, Romane zu schreiben, man kriegt mehr männliche Hauptfiguren, bis zum Moment, dass der Roman wieder an Status verliert. Das war so vor 10, 15 Jahren hat es angefangen, wird immer mehr so. Im Moment können Frauen ruhig auch wieder Romane schreiben. Alles in Ordnung, solange wir die Sachbücher nicht anfassen, weil ein Essay immer noch wirklich ein männliches Genre ist, weil von Essay muss man denken. In einem Roman kann man fühlen, das ist eher so eine weibliche Sache. Also man sieht, wie sich das verschiebt, historisch. Und dann denkt man, gut, das sieht man auch in andere Fachbereiche. Man sieht zum Beispiel auch, das ganze Opernbetrieb verliert so langsam an Status. Die großen Opernfestivals haben weniger Budget, da ist weniger Geld. Und irgendwann hatten wir so ein Gesprächsnachmittag mit weibliche, also Künstlerinnen aus dem musiktheatralischen und Opernbetrieb. Und wir waren sehr froh, dass es plötzlich Festivalleiterinnen und Intendantinnen gab. Bis zum Moment, dass einer zu uns gesagt hat, ja, aber du weißt doch, wie es kommt. Das Geld ist weg, der Status ist weg, die Männer gehen und wir machen den gleichen Arbeit für das halbe Gehalt. Also man muss sich nicht nur immer freuen, weil man plötzlich mehr Frauen sieht, man muss sich dann auch fragen, was hat sich da an Konditionen geändert? Ja. Und wissenschaftlich ist das, glaube ich, genauso.
Ja. Ja, genau. Ich habe auch gerade gedacht, genau, es gibt es auch mit Disziplinen, ne, dass manche Disziplinen vorher irgendwie weiblich besetzt sind. Also das, ich glaube, das ist gesellschaftlich auch schon ein bisschen aufgearbeitet worden, dass so diese frühe Informatik viel von Frauen gemacht wurde und das dann so natürlich jetzt gar nicht mehr der Fall ist, sondern sehr stark männlich geprägtes Feld ist und das auch mit einem Statusgewinn eben einhergegangen ist. Und das ist immer diese Henne-Ei-Frage, aber auf jeden Fall sieht man das halt in der Tendenz. Und was wo ich auch schon öfter jetzt drüber gesprochen habe, mit manchen Leuten sind auch so inner so diese Praktiken, die damit auch verbunden sind, wenn eine Statusverschiebung passiert, dass dann auch eine Genderverschiebung passiert. Zum Beispiel gibt es auf Promotionsstellen oft eine Unterscheidung zwischen Haushaltsstellen, also Lehrstuhlstellen und Projektstellen. Und ursprünglich waren die Lehrstuhlstellen irgendwie zumindest in Deutschland als stabiler angesehen und eben dann an der Universität angeschlossen. Jetzt mittlerweile gibt es so eine Verschiebung zu einem angelsächsischen System, wo eben Publikationen sehr stark wichtig sind und Lehre irgendwie nicht mehr so ganz so einen wichtigen Stellenwert hat für die wissenschaftliche akademische Karriere. Und diese Projektstellen sind halt mit weniger Lehre und mehr Publikationen verbunden. Und da ist auch tatsächlich schon zumindest an einigen Unis eben so eine Verschiebung bemerkbar, dass mehr Männer in diesen Stellen dann irgendwie auch zu finden sind. Und das finde ich auch sehr spannend, weil das genau dieses, was du jetzt auch aufgezeigt hast in der Kultur irgendwie so mit zeigt. Ja, super spannend.
Kommt noch dazu, dass wir auch festgestellt haben, dass, weil Frauen, und das gilt, glaube ich, genauso gut für Wissenschaftlerinnen als für Künstlerinnen, weil die nicht kanonisiert werden und der Arbeit nicht kanonisiert wird, dass die immer wieder verschwinden in die Geschichte. Die sind nicht da. Und dann kriegt man immer wieder dieses Argument, ja, aber es gab keine weibliche Wissenschaftlerinnen, Künstlerinnen, Malerinnen, Komponistinnen, egal was. Ja. Es gab die schon. Die sind vergessen. Die werden dann immer wieder von Frauen meistens wiederentdeckt. Mhm. Die werden wieder neu etabliert und sind eigentlich auch wieder sehr successful. Und dann verschwinden sie wieder. Mhm. Und das muss nach jede zwei Generationen muss man den gleichen Arbeit wieder erneut machen und wieder sagen, nein, es gab irgendwo in 1600 und ein bisschen eine Frau, die wirklich sehr gut gemalt hat, genauso gut wie Rubens. Mhm. Wir kennen sie nur nicht, weil wir sie immer wieder vergessen. Und das ist so eine Art von, genauso mit Wissenschaftler. Jetzt sind wir wieder in so einer Entdeckungsphase, dass wir die alle erneut entdecken. Also man hat jetzt so in Museen immer noch die große Bilder von die Männer, die etwas erfunden haben und dann hängt so eine ganz kleine Plakette daneben und eigentlich war auch noch eine Frau dabei, die haben wir vergessen, jetzt ist es in Ordnung. Die Plakette übersieht man sehr leicht und es bleibt immer noch, diese männliche Wissenschaftler haben das oder das erfunden. Also zum Beispiel, ich habe irgendwann einen kurzen Kammeroper gemacht über Rosalind Franklin, die eigentlich eine von den Wissenschaftlerinnen ist, die das DNA entdeckt hat. Der Nobelpreis davor ging an Watson und Crick. Der Grund dafür war, dass bis dann Franklin schon tot war. Aber eigentlich ist die komplett verschwunden. Und jetzt hängt da so neben diese riesen DNA-Moleküle mit diesen zwei Fotos von diesen zwei Männern so eine kleine Plakette, die sagt, Rosalind Franklin war auch dabei und ohne ihre Bilder hatten wir es eigentlich vielleicht nicht gefunden. Also darüber haben wir dann ein Musikstück gemacht. Ich zeige mal ein ganz kurzes Fragment, so zum Spaß. Ich wusste es gar nicht. Ich habe immer.
Their model. attacked. Anti-chiral chains and face masks carrying the genetic code. In hindsight, it was brilliant. Boys are taught to live with a thought. It's okay if they miss, if they stumble and fall. Girls, they must calculate every move. One mistake can be fatal. I don't believe in intuition, only in proving facts and in data. I'm not an energy girl. Creating dreams, I would have cracked it. But without my data, they never would have.
Also das ist auch wieder so ein typisches Vorbild. Sie sagt ja irgendwo, boys are taught to leap without thought. Man darf als Frau wirklich keinen einzigen Fehler machen. Das ist auch in die Kunst so. Ich sehe es immer wieder, dass junge Künstler, wenn es Männer sind, einfach probieren können. Und wenn sie mal scheitern, ist es okay, weil dann sagt man, ja, aber es war experimentell oder avantgardistisch, er hat es probiert und er lernt davon. Als Frau kann man das einmal machen. Die zweite Chance kommt nie. Und das heißt eigentlich, wenn man die Chance nicht kriegt, etwas falsch zu machen und davon zu lernen, dann kann man sich nicht auf der gleichen Art entwickeln. Also die Chancenungleichheit startet schon dort, wo man nicht einen Fehler machen darf. Und das sind Sachen, die man sehr oft übersieht, wenn man diese Mechanismen anschaut.
Ja, genau, dieses, was ja auch wieder damit zusammenhängt, wem wird jetzt eben Kompetenz schon sofort zugeschrieben und wer muss es sich erarbeiten? Und das finde ich sehr powerful in dem, wie sie das sagt, ne? So dieses,
ist doch auch politisch so. Also wann kommt eine Frau an eine sehr wichtige Stelle? Wenn die Männer eigentlich keine gute Lösung sehen und die Chancen sehr groß sein, dass sie scheitert. Man hat ein Wort davor, das heißt Glass Cleft Theory. Sie darf es mal versuchen. Gelingt es, dann ist es gut, dann ist es trotzdem gelöst. Können wir sie danach ruhig wieder ersetzen? Schafft sie es nicht? Gut, dann haben wir es nicht falsch gemacht, dann hat sie es irgendwie verbockt. Und das ist immer wieder das, diese Ungleichheit in der Einstieg schon, die es so schwierig macht. Und wir sehen, glaube ich, sehr oft in das ganze Gesellschaft nicht, wie alles eigentlich noch auf den männlichen Normen orientiert ist. Aber das ist natürlich, ich sage es ungern so, weil man dann provoziert, dass Männer irgendwo defensiv reagieren und sagen, nein, das ist nicht so und ich darf im Moment jetzt gar nichts mehr sagen und wir sind schon nach hinten gedrückt oder in der Ecke gedrängelt. Aber wenn man einfach anschaut, es fängt schon an mit Raumtemperatur. Die Temperatur in jedes Raum ist aufs männliche Körper eingestellt. Für Frauen ist es eigentlich immer einen Grad zu kalt. Also wir frieren ständig, weil eigentlich alles auf Männer eingestellt ist.
Ja, ich friere auf jeden Fall immer, ja. Ja. Ja, was ich halt spannend finde, ist die Frage, wie kann man jetzt diesen Standards auch angehen. Also wir hatten ja vorhin schon gesagt, irgendwie mit dem Lean-In, das funktioniert eben nur halb. Also dieses Aneignen der gleichen Strategien, die eben von Männern gefahren werden können sozusagen, das funktioniert irgendwie eben nur bis zu einem gewissen Grad und dann scheitert man wieder daran, dass man eben doch in diesen Körper steckt und diese Sozialisation auch intus hat und eben nicht und internalisiert hat. Und wie kann man eben dann die Räume doch aufbrechen? Und ich finde das immer sehr spannend, darüber nachzudenken, dass eben wir das die ganze Zeit im Endeffekt navigieren müssen. Also dass, wann, in welchen Kontexten ist es sinnvoll, sich das anzueignen, sowohl aus einer Form von Selbstschutz heraus, als auch irgendwie, um eben vorwärts zu kommen, um eben auch Dinge verändern zu können, um erstmal reinzukommen in so eine Situation, wo ich vielleicht etwas erreichen kann, selbst wenn ich geringere Chancen habe. Und wann ist es sinnvoll, sich dem zu widersetzen und halt zu sagen, nee, das ganze System muss geändert werden, aber ja, wie kann ich damit von außen sozusagen Druck ausüben?
Ja, und das ist immer gefährlich, weil dann kriegt man immer zum Beispiel wieder das Vorbild, wenn man sagt, ja, politisch, also es tut mir leid, wenn ich mir die letzten 2000 Jahre anschaue, dann haben die Männer es doch nicht so hervorragend gut getan. Dann sagt man immer, ja, aber Thatcher. Und immer wieder ist Thatcher da. Und dann vergisst man, dass Thatcher auch Teil war von dieses männliche System. Blödes Beispiel wieder. Thatcher war jahrelang bei den Logopäden, weil sie gelernt hat, dass sie irgendwo auf niedrigen Ton oder nicht auf niedrigen Ton, aber tiefer sprechen musste, weil man sonst nicht ernst genommen wird. Also wenn man als weiblich, also Merkel hat auch gelernt, tiefer zu reden, weil das sonst irgendwo in einer Diskussion mit Männern nicht funktioniert. Wenn man mit einer höheren Stimme redet oder sich aufregt, und meine Stimme geht immer hoch, wenn ich mich aufrege, dann sehe ich schon, die Botschaft kommt nicht mehr durch. Also damit fängt es schon an. Und so eine einzige Frau wie Thatcher kommt in ein komplett männliches System, das seit Generationen männlich ist, hat vielleicht so viel Bewegungsfreiheit, und dann sagt man, ja, sie hat es doch genauso getan. Und da stelle ich mich immer die Frage, wenn man sagt, ja, lass die Frauen dann mal probieren. Gut, sehr gerne, aber dann müssen wir das mit gleichen Konditionen machen. Also das heißt, wir fangen mal an, 3 Generationen zumindest Frauen anders zu sozialisieren, dass sie nicht immer wieder denken, habe ich recht oder vielleicht liege ich falsch, aber dass sie genauso wie Männer sagen, natürlich habe ich recht, das ist doch so, und sie liegen wahrscheinlich falsch. Und dass diese ganze Einstellung sich ändert, dass alles, was wir lesen, von männlicher oder von weiblichen Philosophen geschrieben ist, von weiblichen Historiker geschrieben ist, von weiblichen Wissenschaftlern geforscht ist, dass diese ganze Sozialisation sich 3 Generationen durchsetzt, bis Frauen das gleiche Selbstbewusstsein haben und sich keine eigene Frage von Schuld mehr mitnehmen und denken, kann ich heute voll für meine Karriere gehen oder muss ich eigentlich, oh, die Kinder und vielleicht muss ich doch noch auch zu Hause, dass das alles verschwindet. Lass uns das dann so ruhig auch mal, es mussten keine 2000 Jahre, aber 500 Jahre machen. Lass uns ein paar Fehler machen, lass uns von diesen Fehlern lernen, und in 600 Jahren schauen wir mal, ob Frauen es tatsächlich nicht besser tun. Dann haben wir ungefähr gleiche Chancen. Aber nicht das ganze Gebäude stehen lassen, 3 Frauen reinstecken und dann sagen, na, die machen doch eigentlich nicht so viel besser. Also das ist ein bisschen ungleich.
Ja, das.
Also zumindest ist es mein Gefühl. Du kannst ruhig widersprechen, wenn du es anders haben
willst. Nee, ich meine, ich finde, es ist ein schönes Gedankenexperiment, aber genau, es ist halt natürlich ist es ja nicht möglich und vielleicht auch nicht. Das ist halt die Frage, inwiefern ist es auch wünschenswert, dann ein komplett weiblich sozialisiertes.
Auch wieder nicht, denke ich.
Genau, Gesellschaft aufzubauen, weil wir wollen ja eigentlich was haben, in dem es eben einen Standard gibt, der für alle ähnlich accessible ist sozusagen, ne? Der für alle irgendwie, wo eben tatsächliche Chancengleichheit besteht, die nicht auf gegenderter Sozialisierung beruhen muss. Aber das ist halt schwierig, wenn wir das nicht mal schaffen, überhaupt in unserem Kontext zu reflektieren, dass wir uns gerade in dieser männlich kodierten Landschaft befinden und die eben auch immer durch unser Verhalten sowohl als Männer als auch als Frauen in diesen patriarchalen Strukturen perpetuieren die ganze Zeit. Ne?
Und das, ja. Deshalb fand ich es so interessant, dass du irgendwann über dieses Konzept von Male Supremacy erzählt hast, weil ich glaube, dass das etwas ist, wovon wir uns gar nicht realisieren, wie weit verbreitet es ist. Wir reden gerne über toxische Männlichkeit, es geht dann um Extremen oder um Extremismus, das geht von Incels bis zum Dschihadismus, wenn man will, oder auf jeden Fall geht es immer um anderen, aber was ist diese Male Supremacy? Wie omnipräsent ist das eigentlich?
Ja, im Endeffekt ist es aus meiner Perspektive genau das, was das patriarchale System unter, was dem zugrunde liegt. Ne? Also Male Supremacism, ich erkläre das immer als, es hat so verschiedene Komponenten. Das eine ist dieses Gefühl von Male Supremacy, was wir jetzt eigentlich auch schon viel diskutiert haben. Also dieses, Männer sind eben gesellschaftlich übergeordnet. Sie sind einfach überlegen, also das heißt es ja genau übersetzt, es gibt so eine Überlegenheit von Männern in allen Teilbereichen, und das hatten wir jetzt auch schon so ein bisschen auseinandergenommen, ne? Dass es eben die Zuschreibungen immer gesellschaftlich höher gewertet werden. Was auch immer mit Männlichkeit assoziiert wird, ist gesellschaftlich gerade höher gewertschätzt sozusagen. Das ist das, schlägt sich dann eben auch in diesem Bewusstsein, in diesem Selbstbewusstsein wieder, dass es gibt diese Überlegenheit, die ich verkörpere als Mann, und damit einhergeht dann dieser zweite Teilaspekt von Entitlement, also so eine Anspruchshaltung, dass ich mir eben auch bestimmte Privilegien in der Gesellschaft zustehen, weil das ist ja, basiert ja auf dieser natürlichen als natürlich wahrgenommenen Überlegenheit. Und mit dem Entitlement erklären wir dann, das ist ja in diesem Institut, wo ich das eben viel auch beforsche, was Stefanie vorhin angesprochen hat, erklären wir dann eben, wie Male Supremacy eigentlich immer auch gewaltvoll ist, nämlich dadurch, dass wenn das Gefühl entsteht, dass dieses Entitlement, also diese Anspruchshaltung auf Privilegien nicht eingelöst werden kann in einem bestimmten Kontext, mir dann auch zusteht, diese irgendwie gewaltvoll wieder einzufordern. Und das passiert dann über das dritte Element von Misogynie, was jetzt nicht übersetzt werden sollte, was oft übersetzt wird als so Frauenfeindlichkeit oder Frauenhass, was ich aber gar nicht so sinnvoll finde, sondern eher eigentlich immer verstehe, also da gibt es eine Philosophin, Kate Mann heißt die, die das sehr gut auseinandergedröselt hat, was Misogynie eigentlich ist, gesellschaftlich, nämlich das zurück an den Platz verweisen von Menschen, die eben nicht die gesellschaftlichen Hierarchien wieder einlösen. Und das sind eben oft Frauen, weil sie eben dieser ausbrechen wollen aus diesen Rollen oder gefühlt ausbrechen, was dann dazu führt, dass dieses Entitlement nicht eingelöst werden kann. Und dann ist Misogynie quasi die exekutive Ausübung dieses Anspruchs darauf, dass in der Gesellschaft jeder und jedes seinen angestammten Platz hat in dieser Hierarchie von Male Supremacy mit Überlegenheit und Unterlegenheit. Und das zusammengenommen produziert dann eben dieses Weltbild von was eigentlich in unserer patriarchalen Gesellschaft überall zugrunde liegt. Und ich finde, die ganzen Beispiele, die wir schon so durchexerziert haben, zeigen das eigentlich auch. Ne?
Aber das heißt dann eigentlich, wenn ich es ganz, ganz einfach übersetze, dass wenn wir in Gleichgewicht kommen, dass das für Männer als ein Verlust anfühlt und dass daraus wahrscheinlich dieses Gefühl kommt, dass das Feminismus zu weit durchgeschlagen ist, obwohl wir noch nicht in diesem Gleichgewicht sein. Aber weil man immer wieder das Gefühl hat, mir wird was weggenommen. Aber stimmt es dann tatsächlich, dass dieses Gleichgewicht automatisch ein Verlust ist? Weil ich kann mich auch vorstellen, dass für Männer dieses ganze System doch auch ganz viel Druck gibt. Also es gab in Belgien, kurz nach der Wahl haben sie bei jungen Männern zwischen 16 und 25 geforscht und gefragt, zuerst, was habt ihr gewählt? Das war unschön. Zweitens, wie sieht ihr so die sehr praktische Fragen? Würdest du es ein Problem finden, wenn deine Freundin kein eigenes Konto hat und du irgendwo alle Geld auf dir Konto, auch ihr Gehalt auf dir Konto kriegst? Die Mehrheit von Jungs hat gesagt, nein, ist eigentlich kein Problem, weil wir lieben uns doch. Dann bin ich leicht schockiert, weil das war bei meiner Älteren vor anderthalb Generation wirklich undenkbar gewesen. Oder inwieweit denken Sie, dass bei Vergewaltigungen eigentlich teilweise doch auch die Frauen verantwortlich sein, weil sie sich irgendwo so verhalten haben, dass das passiert ist. Hat doch auch wieder mehr als 30% gesagt, wahrscheinlich schon. Finde ich auch riesenhoch. Also da ändert sich was im Denkmuster. Und dann hat man auch gefragt, wie fühlt ihr sich dabei, bei dieser ganzen Männlichkeitsfrage? Und dann ist sehr oft wieder gekommen, ja, aber als Junge, man kann und man darf seine Gefühle nicht zeigen. Das ist die letzten Jahre, glaube ich, viel krasser geworden. Man soll, und das kommt von, glaube ich, diese Männlichkeitsbilder im Internet, physisch sehr kräftig und sehr muskulär sein. Und drittens, es ist enorm wichtig, ein großes Gehalt zu haben oder viel zu verdienen, weil, und das hatte ich komplett nicht erwartet, man sonst keine gute Frau finden kann. Also das heißt tatsächlich, dass 16-jährige Jungs denken, dass man sich eine gute Frau kaufen muss, auf irgendwelche Art. Ich weiß nicht, was sind deine Erfahrungen mit dieser Männbilder, die da so, weil man redet so viel von Andrew Tate und all diese Influencer, die da einen Einfluss haben, aber es geht viel breiter, glaube ich.
Ja, ich glaube schon, dass gerade diese Diskurse, sowas wie Andrew Tate, halt jetzt auch viel stärker einen Einfluss eben auf den öffentlichen Diskurs gefunden haben oder dass darüber eben so Ideologien, die ich eigentlich ursprünglich eher aus wirklich diesen Online-Communities, die eher so nischig waren, noch als ich angefangen habe, dazu zu forschen, das war so 2014, dass das jetzt viel mehr auch im Mainstream-Diskurs zu finden ist. Aber ich hatte zwei Gedanken, als du gerade gesprochen hast. Das eine war so dieses, ist dieses Gleichberechtigungs, warum wird das als so ein Verlust wahrgenommen? Und ich glaube, das ist halt wirklich dieses Entitlement, das nicht reflektiert wird, dass das Entitlement nicht ein Entitlement auf Rechte ist, die theoretisch allen gleich zustehen könnten oder sollten oder schon sind, sondern dass das eigentliche Entitlement ist das Recht auf Kontrolle und auch auf Abwertung von anderen. Also das Recht darauf, diese Hierarchie immer wieder, auf der eben unsere Gesellschaft beruht, immer wieder zu implementieren und eben wiederherzustellen sozusagen. Und deshalb wird eben aber dieses, wenn die Hierarchie durchbrochen wird, also wenn eben eigentlich gleiche Rechte eingefordert werden, das dann als ein Verlust wahrgenommen, obwohl wir ja gerade auch schon etabliert haben, ein eigentlicher Verlust der Rechte ja noch gar nicht unbedingt passiert sein muss oder vielleicht nur in ganz bestimmten Teilbereichen, wie eben dieses Dating wird immer so als der Teilbereich eben angeführt, irgendwie, wo das aufgebrochen ist. Aber genau,
das muss mir erklären, weil mit Dating habe ich gar keine Erfahrung. Also wie funktioniert das?
Ja, das ist genau das, wo eben auch diese Manosphere-Diskurse, die, was ich immer schockierend finde, wie stark die sich jetzt schon wieder in, also vielleicht die Manosphere, das ist diese Online-Communities, die eben zentral antifeministisch und male supremacist irgendwie kodiert sind, und die eigentlich ursprünglich mal so ein nischiger Bereich waren und die jetzt aber über sowas wie die Red Pill in den öffentlichen Diskurs immer weiter reingewandert werden, weil sie eben auch von Influencern wie Andrew Tate, aber auch von Leuten wie Elon Musk halt immer weiter.
Elon Musk hat irgendwann gesagt, es ist, ich erinnere mich an ein Quote auf Englisch, it is simply so that a white heterosexual male was born to lead the world or something like that. Dass man dieser Tagen sowas laut sagen kann, ja. Als Mainstream-Politiker, also nicht als irgendwo durchgedrehten Insel.
Ja, und ich finde, sowas zeigt halt total, dass diese Male-Supremacy-Einstellung eben das ist, was wirklich nicht auf solche Nischen und extremistischen Bereiche nur konzentriert ist, sondern das halt überall liegt. Und ich fand das auch spannend in deinem Buch, weil da ist sie auch sehr präsent, finde ich.
Ich lese gleich die Stelle, aber zuerst will ich noch wissen, wieso sind Männer hintergestellt bei Daten?
Ja, wie gesagt, also ich kaufe das nicht ein, diesen Narrativ, aber ich finde ihn halt immer öfter. Mir werden auch immer Videos zugeschickt, wo das dann thematisiert wird. Aber so der Grundnarrativ ist eben, dass jetzt dadurch, dass Frauen mehr Wahlmöglichkeiten haben, dadurch, dass sie finanziell eben nicht mehr abhängig sind, dass sie nicht eben quasi das Erstbeste sozusagen nehmen müssen, um auch ja eben Rechte zu haben, weil wir eben noch nicht da sind, dass jetzt nur der Mann Zugriff auf das Konto hat, dass dadurch eine Dynamik entstanden ist, die in der Männer, die in dieser Hierarchie von Männlichkeiten, also das ist jetzt noch eine andere Hierarchie, ne? Eine Hierarchie zwischen Männern, die, genau wie du gesagt hast, meistens auf Aussehen beruht, also wer eben an so Männlichkeitsnormen im Aussehen, im Ästhetischen rankommt und B auf finanziellen Ressourcen beruht, dass da die Männer, die unten in dieser Hierarchie stehen, leer ausgehen sozusagen und dass das früher nicht so gewesen sei, weil ja eben alle Frauen irgendwen schnell finden mussten und jetzt aber eine Dynamik wir haben, in der sich angeblich, das ist immer diese 80-20, wenn Sie das irgendwo lesen, schon mal gleich Alarmglocken, dass die sich alle Frauen jetzt auf die 20% der oberen, der Männer, die da oben in dieser Hierarchie stehen, irgendwie konzentrieren würden.
Aber also, das heißt eine Art von Victim Blaming, wo man sagt, dass Feminismus und, sag mal, Woke und MeToo und all diese andere Bewegungen und Tendenzen von den letzten Jahren sind dafür verantwortlich, dass wir jetzt diese extreme Männlichkeit wieder groß werden sehen, dass wir all diese politische Verschiebungen sehen. Also die, eigentlich hat das Feminismus den Rechtsruck ausgelöst und ist alles unsere Schuld.
Ja, genau.
Verstehe, so weit war ich noch nicht.
Es ist halt, das ist genau das Spannende, wo ich dann auch manchmal denke, you're so close. Also wenn man eben sehen kann schon, dass Männer ja auch darunter leiden, zum Beispiel, dass es so Standards gibt in patriarchalen Systemen, dass dieses Breadwinner-Modell, ne, ich muss das Geld verdienen, ich muss irgendwie mehr verdienen als meine Frau, ich muss irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise aussehen. Natürlich leidet man darunter, aber dann statt eben zu sagen, okay, was wir jetzt richtig aufbrechen müssen, sind eigentlich diese patriarchalen Rollenmuster und wer macht das denn eigentlich schon seit 10. Jahrhunderten, ach, der Feminismus, vielleicht können wir ja da mal reingucken und gucken, wie wir da auch von profitieren können, weil da nämlich auch verschiedene Arten von Männlichkeit und Weiblichkeit ja gewertschätzt und werden und eben diese Hierarchien aufgebrochen werden sollen, aber stattdessen passiert dann eben ganz schnell so ein Shift in genau diese Idee von, ah, aber woran liegt es denn? Und früher war es ja besser, was auch oft eben nicht so reflektiert ist, ne? Das ist, basiert dann eben auf diesen, ja, was wir eben auch viel vorgelebt bekommen jetzt von eher konservativen rechten Medien und PolitikerInnen auch so gespiegelt bekommen. Früher war es irgendwie leichter. Und was ist jetzt, was hat sich jetzt verändert? Ach, der Feminismus ist reingekommen und dann eben diese Ermächtigung von anderen Gruppierungen, die ist eigentlich das Problem, anstatt die Hierarchie an sich und dieses patriarchale System, was schon immer unterdrückend ist, weil diese Idee von, es gibt eine fixe Form von Weiblichkeit, die gut ist, und es gibt eine fixe Form von Männlichkeit, die gut ist, einfach für die Mehrheit der Bevölkerung nie funktioniert, weil wir alle nicht diesen Standards entsprechen in einer gewissen Art und Weise oder ganz, ganz wenige von uns, und deshalb eigentlich so ein Aufbrechen viel gewinnbringender wäre. Aber genau, es tendiert dann halt eben dazu, in diese andere Richtung zu gehen und zu sagen, ja, ach, der Feminismus ist das Problem, und deshalb lösen wir das einfach auf und gehen wieder zurück. Und,
Apropos früher wäre es besser, wir hatten es auch, ich glaube, in einem von den vielen Vorgesprächen, die wir hatten, davon, dass man dieser Tage auch in den Mainstream-Medien oft liest, ja, aber diesen Rückschlag, also den Rechtsruck ist eigentlich ein Rückschlag auf diese feministische Bewegung von den letzten Jahren. Und wir haben uns dann gefragt, ist es tatsächlich so, war es eigentlich, waren so viel feministische Sachen eigentlich realisiert oder ist das nur eine Idee, ist das nur so ein, ja auch wieder ein Konzept, weil eigentlich gibt es doch noch ziemlich viel zu tun.
Ja, genau so wie wir, was wir jetzt alles besprochen hatten, ne? Es ist nämlich, und das ist, finde ich auch super spannend, dass die Wahrnehmung eben immer ist, das ist ja auch genau das, jetzt kommen wir wieder zu dieser Gender Gap Diskussion, ne? Es ist zu weit gegangen oder es ist nicht weit genug gegangen, und das ist ja total spannend, dass beides so gleichzeitig wahrgenommen wird.
Obwohl halt, es natürlich tatsächlich so ist, dass viele Sachen rückgängig gemacht werden. Ja. Also ich habe irgendwann mal angeschaut, Ruth Bader Ginsburg hat in Amerika, ich glaube, 178 sexistische Gesetze irgendwann geändert in ihre ganze Karriere. Und bis Trump da angefangen hat, sind inzwischen schon mehr als 20 wieder zurückgedreht. Also man sieht tatsächlich einen Rückgang, aber
ja, was ja aber immer damit begründet wird, dass es schon zu weit gegangen sei. Und das ist ja das, und das ist, glaube ich, schon also eine Strategie einfach, und wo dann eben diese Influencer und diese dieser aktuelle politische Diskurs, in dem wir uns halt befinden, eine große Rolle spielt, dass ich auch immer wieder und wirklich vermehrt in den letzten Jahren, also seit ich dazu fasse, sind es ungefähr, ja, ungefähr 10 Jahre, einfach immer und immer mehr diese Diskurse im Mainstream finde und mich dagegen irgendwie positionieren muss. Am Anfang, als ich angefangen habe, dazu zu forschen, war es halt viel mehr so dieses, ach guck mal, da ist noch was, das müssen wir noch bearbeiten. Das ist interessant und wir sollten da ein Auge drauf haben, weil da eben gewaltvolle Diskurse drin in diesen Communities irgendwie stattfinden, und aus einer feministischen Perspektive sollten wir das nicht aus dem Auge verlieren. Und jetzt ist halt eine komplett andere Dynamik tatsächlich, wo ich immer das Gefühl habe, bitte gib dem nicht so viel Raum im Mainstream, in den Medien, in der Politik. Es ist schon, es wird viel zu viel diskutiert und eben ursprünglich mal als, ach, das ist aber interessant und extremistisch diskutiert, und mittlerweile als, sollte man da nicht auch mal das ernst nehmen und dem, ne, und vielleicht ist es ja so, und woher kommen denn diese Sorgen, und da ist eben mittlerweile so ein Diskurs, der darüber reingekommen ist, so diese, die Männlichkeit ist in der Krise, und da kommt man dann eben schnell zu diesem Punkt, so, ah, warum ist sie denn in der Krise? Ach ja, das muss ja damit zu tun haben, dass gesellschaftlicher Wandel stattgefunden hat. Und genau, natürlich hat gesellschaftlicher Wandel stattgefunden, aber ja eben nicht nur für Männer. Und dieser Fokus darauf, das hatten wir ja auch schon, ne, verschleiert eben auch ganz doll A, die Chancen, die für alle damit einhergehen, und auch die Barrieren oder die Herausforderungen, die für Frauen auch mit dem Wandel einhergehen und auch für andere Menschen, die eben nicht in diese binären Rollen passen oder die eben nicht so gut in diese absoluten Endpunkte reinpassen. Also genau, ich finde das gerade wirklich besorgniserregend, wie stark der Diskurs dahin geht, in dieses zu weit gegangen mit dieser Begründung der Krise der Männlichkeit. Und ich glaube, das ist genau das, weshalb wir jetzt gerade eben dieses Zurückrudern auch sehen politisch. Ja. Ja.
Krise der Männlichkeit. Ich habe die ganz schöne Überleitung zum Buch verpasst. Also ich kann sie jetzt wiederholen. Ich habe schon gesagt, Elon Musk hat da gesagt, dass the white heterosexual male was actually created to lead the world. Ich habe in meinem Buch mit genau so einem Mann beschäftigt, die auch ein bisschen dieses Weltbild hat. Er ist eigentlich, glaube ich, auch teilweise auf der Suche, was er mit seiner Männlichkeit anfangen muss, in einer Welt, der immer virtueller und digitaler wird und wo er das Gefühl hat, was kann ich eigentlich mit meiner männliche physische Kraft noch anfangen, was macht mir als Mann noch zum Mann? Und er findet eine ganz instinktive Lösung. Er denkt, ich gehe mal auf der Jagd. Aber wie er darüber denkt und wie er darüber redet, sagt eigentlich ziemlich viel, glaube ich, über sein Männlichkeitsbild. Also ich habe mal eine kleine Passage ausgesucht, die genau das Gleiche sagt, was Elon Musk sagt, nur auf ein bisschen anderen Art mit mehr Sätze. Wir befinden uns irgendwo quasi am Ende und wir sind auf einen Jagd. Als Hunter am nächsten Morgen wach wird, findet er sich in einer neuen Welt wieder. Mit der hellweißen Morgensonne, die durch die Blätter scheint, hat die Schlucht alles Bedrohliche verloren. In diesem Licht ähnelt sie eher einem vergessenen Paradies, eine Erinnerung an eine Welt des Überflusses, eine Welt aus vergangenen Zeiten voller Jagdwild. Überall, wo er hinschaut, sieht Hunter Leben. Ich überspringe eine kurze Passage. Die Unberührtheit der Schlucht überrumpelt ihn. Gestern in der Dämmerung hat er ihre Schönheit gar nicht wahrgenommen. Erst jetzt, wo sich die Erde wieder aufwärmt und flüchtige, ihm unbekannte Gerüche die Schlucht erfüllen, jetzt, da das Licht mit dem Laub spielt und Schattenfiguren auf dem Sand tanzen lässt, da das Leben erwacht und die Geräusche des Tages zwischen den Höhenwänden hin und her geworfen werden, dringt die Umgebung in ihrer vollen Pracht zu ihm durch. Seine Jagdexpeditionen haben ihn schon öfter zu abgelegenen Flecken geführt, aber hier, in diesem flachen Riss in der Erde, begegnet er etwas, das er noch nie zuvor gesehen hat. Das hier ist der Glanz aus der Zeit vor der Zivilisation. Ein Mikrokosmos in einem vollkommen natürlichen Gleichgewicht. Unberührt, unversehrt. Das hier ist das Afrika seines Großvaters, das Afrika aus den Abenteuerbüchern seiner Jugend, das Afrika von G.A. Hunter oder vielleicht sogar das Afrika aus der Zeit vor der Ankunft der Weißen. David, der ihn mittlerweile eingeholt hat und wie gewohnt vor ihm herläuft, verschmilzt mit dieser Umgebung auf ganz natürliche Weise. Er ist Teil von ihr, während er, Hunter, ein Fremdkörper ist. Vielleicht, möglicherweise, ist er aber der erste Weiße, der hier je einen Fuß hingesetzt hat. Er bleibt kurz stehen und lässt diese Erkenntnis, diese an Gewissenheit grenzende Wahrscheinlichkeit, kurz auf sich wirken. Hier steht er, Hunter White, am Rande einer Welt, durch die noch nie zuvor eine Weiße gelaufen ist. Und trotzdem fühlt er sich nicht wie ein Eindringling, so sehr die Landschaft ihn auch beeindruckt, sie macht ihn nicht demütig. Ganz im Gegenteil, das Gefühl, der Erste zu sein, begeistert ihn ungemein. Was ihn da überfällt, ist die Euphorie des Entdeckers oder eines Pioniers, die Erkenntnis, sich dieses Land anzueignen, schlicht und einfach, indem man es betritt. Das gleiche Verlangen, das Männer zu Jungfrauen treibt. Es ist ein Gefühl, von dem er dachte, dass es ihn zu Beginn des 21. Jahrhunderts niemals überkommen könnte. Sein ganzes Leben lang hatte er gegen das Gefühl angekämpft, zu spät geboren worden zu sein. Alles war längst entdeckt, alle Wildnis gezähmt, alles Wild bereits geschossen. Dass er jetzt, völlig unerwartet, doch noch auf einen Teil der Wild trifft, den er zu seinen machen kann, weil er noch niemanden gehört, versetzt ihn in einen fast religiösen Glückszustand. Wie ein Mann, der nach endlosen Irrungen und Wirrungen seine Bestimmung gefunden hat, steht er da, mit ausgebreiteten Armen und füllt seine Lungen mit Luft. Seiner Luft. Dieser vollkommene Teil der Schöpfung wartete seit Anbeginn der Zeit darauf, entdeckt zu werden. Auf den Menschen, auf ihn. Das hier ist sein Jagdgebiet. Hier wird er seine Beute jagen, seine Trophäe schießen. Die sechste, die seltenste, die gefährlichste.
Ich fand die Stelle sehr beeindruckend. Ich habe mir die auch markiert, als ich es gelesen habe. Auch weil, und du hast mehrere Stellen im Buch, fand ich, wo er ja diese Nostalgie irgendwie spürt oder dieses, ne, und dieses Gefühl des Verlusts eigentlich auch so ein bisschen von etwas, was er halt gerne gehabt hätte, was ihm irgendwie dann doch vielleicht zusteht. Ich weiß nicht, hast du das auch so, empfindest du das auch so? Und an der Stelle wird es irgendwie ein Stück weit eingelöst und passt dann auch zu seiner Vorstellung von sich, oder? Dieses Gefühl von, diese Männlichkeit, die er eigentlich ersucht. Ist das?
Ja, ich habe es vom Anfang an, also wenn Hunter White und ich einander kennengelernt haben, habe ich gespürt, er sucht was, er sehnt was, er will was zurückfinden. Und das ist teilweise diese weiße kolonialistische Überlegenheit, dass immer noch denken, dieses Kontinent, das gehört mir, das ist eigentlich nur für meinen Spaß hierher gelangt. Und ich kann hier einfach mit meiner Überlegenheit reinkommen, mit meiner Werte, mit meiner westlichen Gedanken und die hier einfach darstellen, weil das sind sowieso, wenn es nicht die einzige sind, dann sind es sowieso die beste. Und relativ schnell habe ich gespürt, dass das Gleiche auch für seine Männlichkeit spielt. Dass er irgendwo sehnt nach einer Zeit, wo die nicht befragt wird. Mhm. Und ich glaube, das spielt tatsächlich im Moment bei vielen jungen Männern. Obwohl gleichzeitig ich bei vielen jungen Männern spüre, dass sie eigentlich sehr gern, und ich glaube, dass wir da teilweise einen Teil einer Lösung finden können, diese Männlichkeit endlich mal loswerden wird. Ja. Und denken, Gott, nimm doch bitte diese Verantwortlichkeit weg, dass ich alles wissen, alles losen, alles machen, alles bezahlen muss. Können wir es nicht gemeinsam angehen? Also das ist wirklich schwer zu tragen, wenn man sich die ganze Zeit nicht nur um seine eigenen Sachen kümmern muss, aber auch noch um die von seiner Frau. Und wenn jedes Mal, wenn irgendwo eine Glühbirne nicht mehr funktioniert, dass man eine neue haben muss und wissen muss, wie man das Ding reinschraubt. Das wäre doch schön, wenn man die Verantwortung mal abgeben konnte und sagen, Schätzchen, mach's bitte mal. Aber dann kriegt man wieder, und das finde ich auch immer wieder, also es gibt wirklich fantastische Männer. Aber immerhin mit Feminismus ist dann die Sache, dass sie sagen, ja gut, eigentlich, ich verstehe das total. Also das heißt, jetzt darf ich auch verletzlich sein. Und dann denke ich, ja, gerne. Und dazu spülen, waschen, deine eigenen Hemden bügeln, die Kinder mal abholen, Teil von Gehalt wieder mit mir teilen. Weil es ist schön, wenn man denkt, ich verstehe das Feminismus, ich nehme jetzt auch alle schönen Seiten davon mit. Mhm. Aber dann hatte ich auch gerne, dass wir uns den Rest teilen. Und da stolpert man dann immer wieder. Und ich finde es immer sehr fremd zu sehen, wie immer wieder doch man einen Teil von diesen Sachen nicht sieht, wie groß diesen Blindspot immer bleibt. Und ich denke auch nicht, dass wir da besser sind. Ich denke immer teilweise, und das habe ich, wenn ich dieses Buch geschrieben habe, auch immer wieder da gefühlt. Vorher, wenn ich mit Schriftstellerinnen geredet habe, die auf Color sind, haben die mir immer wieder gesagt, ja, du kannst schon sagen, dass du verstehst, was Rassismus ist, aber du hast keine Ahnung, wie sich das anfühlt, dass jeden Tag körperlich zu erfahren, in jede Begegnung, wo immer wieder dein Körper zuerst in diesen Raum reinkommt. Diesen Körper hat eine Farbe, diese Farbe, die hängt mit Vorurteilen, mit Gedanken zusammen und das alles kommt zuerst rein und du kannst sagen, was du willst, aber 3/4 von den Leuten in diesem Raum hören nicht, was du sagst, weil die sehen nur die Körperfarbe. Dann habe ich immer gedacht, ja, nee, ich bin ein progressiver Mensch, so denke ich doch gar nicht. Und ich glaube, dass für Männer eigentlich großteils das Gleiche gilt, dass die keine Ahnung haben, was es bedeutet, dass man in jede Situation, in jede Begegnung zuerst als weiblichen Körper in einen Raum kommt und dass alles, was ich sage, alles, was ich denke, dadurch gefärbt wird. Und dass es schon anfängt, wenn ich abends nach Hause laufe und ich kreuze irgendwo einen Mann, dass ich denke, besser nicht in den Augen schauen, weil das könnte eine Einladung sein. Das hat man gelernt. So sind wir sozialisiert. Männer nicht in die Augen schauen, weggucken. Oder ich laufe alleine durch eine dunkle Straße. Geht das hier eigentlich? Kein einziger Mann fragt sich, geht das hier eigentlich? Oder ich mache mal gerne eine große Reise. Ich zelte sehr gerne. Hier einfach so frei zelten. Kann ich das tun? Immer wieder ist die Idee da, dass sexuelles Gewalt dazukommen kann. Und es sind all diese Sachen, die so unterschwellig mitspielen, die man nicht sieht und genauso wie wir nicht sehen, wie privilegiert wir eigentlich immer noch sind. Und da spüre ich jedes Mal wieder, dass ich außer Europa verreist bin und fühle, dass ich auf eine Art behandelt werde, aus einer historischen Überlegenheit, die ich komplett nicht wünsche, nicht gefragt habe, aber die logischerweise dazukommt. Ich setze mich hin und ich kriege Platz, ich kriege Raum, mehr Raum, weil ich weiß bin. Das Gleiche passiert Männer. Ja. Und ich glaube, das ist es. Und wenn wir uns das realisieren, also ich weiß nicht, du hast gesagt, du bringst die Lösung mit.
Nein, ich habe gesagt, wir bringen beide Lösungen mit aus unseren Bereichen und dann saß ich auch da und war so, okay, das wird spannend. Ja, nee, ich stimme dir total zu und ich glaube, das ist auch was so ein bisschen Teil, also für mich schon trotzdem auch irgendwie Teil der Lösung ist, weil das ist ja, das Phänomen ist ja, dass das Privileg darin besteht, dass ich mich damit nicht auseinandersetzen muss. Und dass die Herausforderung und dass das Auseinandersetzen unheimlich viel Energie in Anspruch nimmt. Und dass eben manche Menschen aufgrund ihrer Positionalität in der Gesellschaft mehr Energie aufwenden müssen als andere. Und das ist genau diese super viele Ressourcen fordert, super viel Anstrengung, Arbeit. Im Endeffekt ist es halt einfach Arbeit. Und dass ein Teil der Lösung schon immer wäre, dass wir halt alle mehr Arbeit investieren, um das mehr zu reflektieren und halt auch diesen Standard, diesen ungesehenen Standard immer zu hinterfragen. Ich finde das auch spannend an der Stelle, die du gelesen hast, dass er sich ja auch als der erste Mensch jetzt da sieht, obwohl er ja mit anderen Menschen dort ist, ne? Aber so dieser Standard, der Mensch-Standard, das ist halt der weiße Mann. Und das ist halt, genau, auch wenn man das nicht, wenn wir wahrscheinlich, wie du sagst, das nie komplett fühlen können, so wie Menschen, die eben anders diskriminiert werden, das fühlen, dass trotzdem immer da Arbeit reinzustecken, das zu reflektieren, ist ja schon mal was, um das eben sichtbarer zu machen, auch aus einer privilegierten Position heraus, dann eben auch dieses Privileg irgendwie zu nutzen, das sichtbar zu machen. Aber es ist so ein never-ending balancing act, finde ich. Aber so Lösungen, ja. Momentan, wie ich drüber nachdenke, ist es tatsächlich, geht es so ein bisschen zurück zu was du vorhin gesagt hast, was ich super spannend fand, so Räume für Verletzlichkeit zu schaffen. Also Räume zu schaffen, in denen wir, aber wie gesagt, ich denke noch drüber nach, ich bin gespannt, was alle dazu sagen. Räume, in denen wir eben nicht dann darauf drängen müssen, bestimmte Standards zu perpetuieren, weil sie irgendwie greifbarer oder stabiler sind, weil ich glaube, darauf geht eben viel dieses Zurück, dieses Nostalgische, dieses als ein Lösungsansatz zurück. Und es war halt stabiler. Ich musste nicht so viel Energie aufwenden, nicht so viele Ressourcen aufwenden, sondern eben Räume zu schaffen, in denen das Scheitern an diesen Gender-Ansprüchen, die von der Gesellschaft gestellt werden. Und wie gesagt, ich glaube, dass wir alle irgendwie daran scheitern, weil niemand eigentlich diesen binären Ansprüchen an absolute Männlichkeit und absolute Weiblichkeit genügt, dass das in einem Raum stattfinden kann, in dem eine Offenheit dafür besteht, dann neue Perspektiven einzunehmen und nicht in einem Raum, in dem dann eben das als Scheitern einer Persönlichkeit oder als ein persönliches Scheitern irgendwie wahrgenommen wird oder als toxisch oder als in irgendeiner Art und Weise direkt abgewertet wird, weil dann, glaube ich, so eine Reaktion darauf passiert, die so ein Backlash befördern kann. Ne? Anstatt, wenn es einen Raum gäbe, in dem ich scheitern kann und dann neue Dinge ausprobieren kann. Das war auch das, was du vorhin gemeint hast. Dann würden wir vielleicht in einer Gesellschaft landen, wo wir mehr Möglichkeiten sehen und nicht immer zurückfallen in diese binären Dynamiken. Aber das ist
nicht leicht. Und immer wieder die Sachen offen befragen. Und weil ich habe sehr lange selber nicht gesehen, wie omnipräsent die Sache war. Aber das Problem ist, einmal, dass man es gesehen hat, sieht man es überall und wird das Leben viel ungemütlicher. Das tut mir leid. Also das ist dann das Ende von der schönen Zeit und von die große Ungewissenheit. Weil man es so oft immer wieder überall begegnet. Und es steckt in alles. Also es sind wirklich blöde Sachen. Man hat mich von Bücher-Podcast gefragt, kannst du mal 3 Bücher nennen, die dein Leben geändert haben? Habe ich 3 Bücher genannt und weil ich inzwischen doch leicht darauf fokussiert bin, gedacht, ich nehme mal 3 Frauen, weil es gibt so viel weniger Frauen, die kanonisiert sind. Man kann versuchen, das gleichzustellen. Krieg gleich 20 E-Mails. Hassen Sie Männer? Nein, nicht Vollzeit, kommt mal vor. Meistens gibt es da einen guten Grund, aber nicht so. Umgekehrt, wenn ich frage, können Sie bitte mal 3 Bücher nennen, die Ihr Leben geändert haben, und ein Mann nennt 3 Männer, was die meistens alle machen und alle Frauen auch, weil dann werden sie ernsthaft genommen, wenn sie Männer nennen, frage ich niemals, hassen Sie Frauen? Den Reflex, mich benachteiligt zu fühlen, weil ich nicht in dieser Reihe bin, ist nicht da. Oder dann plötzlich kriegt man ganz böse E-Mails, ja, Sie sind sicher so ein mannhassende Feministin, geht auch immer zusammen, weiß nicht warum. Lesen Sie irgendwann auch mal einen Mann? Ja, ich habe meine ganzen Schulzeit Männer gelesen, 18 Jahre lang nur Männer. Habe irgendwie Mitte 30 mich plötzlich realisiert, dass in die Bibliothek meines Vaters großteils Männer standen. Es gibt so eine ganz schöne Übung, man kann in seine eigene Bibliothek mal alle Bücher, die von Männern geschrieben sind, andersrum reinstecken, mit die weiße Seite nach vorne und dann mal schauen, wie viele Bücher man am Ende noch hat. Die Auswahl wird meistens sehr klein. Man tut das aber niemals, solche Sachen. Und das macht sehr sichtbar, wie groß das Problem eigentlich ist. Aber meistens, glaube ich, wenn wir eine Lösung suchen, dass wir sie zusammenfinden müssen. Also deshalb hasse ich keine Männer. Ich hatte sie eigentlich gerne als Mitständer, wenn es irgendwie ging, und nicht als Gegner.
Ja, ich glaube nämlich auch, das wäre wünschenswert und dass das halt dafür irgendwie mehr Räume geben muss. Aber wenn natürlich immer gleich die Reaktion ist, hassen Sie Männer, dann ist es halt schwer, diese Räume auch irgendwie aufzumachen und zu finden. Und deshalb, wird es auf jeden Fall eine Herausforderung bleiben. Aber genau, ich glaube, es sind auch immer echt so kleine Sachen, also sowas wie du gesagt hast, ne, mit Umdrehen und dann irgendwie mal so aufzeigen einfach. Es gibt auch so Tools irgendwie für den Wissenschaftsbetrieb, dass man sich anzeigen lassen kann, eben wie viele Referenzen dann, ne, dass man da irgendwie eine Gender Balance findet oder dass er dann ausrechnet, wie ist eigentlich die Gender Balance von deiner Referenzliste und vielleicht solltest du da nochmal was anpassen. Also es gibt so ganz kleine Sachen,
mit denen man einfach mal kurz einen Check machen kann. Genau. Kann wirklich einen Unterschied machen. Ja.
Demokratie.